Du musst es ja alleine so vorstellen, auf dem, du hast es ja gesehen, auf dem Förderband liegt jetzt ein Holzstück auf dem Förderband und darüber liegt ein Stück Papier. Was soll die KI erkennen? Ich hätte gern das Holzstück, die KI erkennt das Papier.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. In unserem Podcast versuchen wir tatsächlich immer wieder über diverse Branchen zu sprechen. Heute haben wir die Recycling- und Entsorgungswirtschaft bei uns. Heute im Podcast zu Gast Björn Hesse. Björn, herzlich willkommen in guter alter Podcast-Manier. Wer ist Björn und was macht er?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Hasan. Wir haben uns ja mal kennengelernt und hast gesagt, das ist sehr interessant. Also danke, dass ich hier teilhaben darf. Ich bin Björn Hesse, bin 36 Jahre alt, komme aus Hildesheim, gebürtiger Hildesheimer und bin Geschäftsführer der Liebe Entsorgung. Wir sind ein regionales und mittelständisches Unternehmen, zugehörig der Bettels-Gruppe und kümmern uns um Entsorgung und Recycling hier in der Metropolregion.
Wo sitzt ihr?
Hildesheim, Hannover und Hohenhameln-Meerum.
Okay, und seid ihr dann auch in dem Ballungsgebiet aktiv?
Ja.
Oder? Okay.
Ja.
Also alles, was so eine Stunde Fahrt entfernt ist?
Ja, also du kannst eigentlich sagen, so 50 Kilometer Radius, das ist so unser Haus- und Hofgebiet. Wir können natürlich durch die drei Standorte da gut agieren, aber größte Frequenz ist natürlich Hannover.
Was macht DIBA?
DIBA-Entsorgung ist ein klassischer oder gewachsen aus einem klassischen Containerdienst, so wie man es von der Straße her auch kennt. Bestellst einen Container, entrümpelst, hast ein bisschen Sperrmüll, hast ein bisschen Baumischabfall, Umbauarbeiten. Und durch den Zuwachs in die Bettels-Gruppe 2019 sind noch ein paar Investitionen getätigt worden in Aufbereitungstechnik. Also wir sind quasi in dem Recyclingbereich relativ stark geworden, haben hier in Hildesheim unsere Aufbereitungsanlage für die Baumischabfälle, in Meerum Aufbereitungsanlage für die mineralischen Abfälle und in Meerum auch noch die Verpressung für KMF, klassisch KMF-Dämmwolle, so wie man es kennt. Und dadurch sind wir relativ stark gewachsen, sind jetzt mittlerweile 63 Mitarbeiter stark und versuchen dementsprechend das alles so ein bisschen in der Region dann auch in der Entsorgung halt darzustellen.
Ich merke gerade einen Podcast-Gast, der fast so schnell redet wie ich.
Ja, ist so gut. Fast so 1:1.
Okay, also nochmal in einfach ausgedrückt, ihr habt einmal einen Containerdienst, genau. Das heißt, ich habe einen Umzug, ich muss Sachen entsorgen, dann bestelle ich eure Container, die werden hingestellt. Wenn ich dabei irgendwie noch Gartenarbeit habe, kann ich zum Beispiel auch direkt Erde mitbestellen oder sowas?
Genau, das wäre möglich.
Und dann entweder alte Erde oder eben alte Möbel wieder von euch entsorgen lassen?
Genau.
Und dann habt ihr noch einmal quasi das Thema mit dem Recycling.
Genau.
Das heißt, das, was ihr dann bekommt als Abfall, könnt ihr recyceln und wiederverwerten?
Genau, einen gewissen Anteil davon. Also es wird immer etwas überbleiben, was dann quasi am Ende des Tages verbrannt werden muss oder muss dann dementsprechend auf Deponien verbracht werden. Aber wir minimieren natürlich den Teil, der quasi in Gänze dann auf eine Deponie oder in eine Müllverbrennungsanlage gehen würde, sodass man halt einfach diese Wertschöpfungskette im Nachhinein noch so ein bisschen verfolgen kann.
Gutes Stichwort. Was würdest du sagen, wo ist der größte Hebel der Wertschöpfung innerhalb der DIBA-Prozesse?
Ich würde sagen, schon die Minimierung der Verbrennungskontingente. Wir sind ja seit 2021 ans BAG angeschlossen. Alle Entsorger.
Was heißt das?
BAG ist quasi der Part der CO2-Steuer, die auf Abfälle bei der Verbrennung anfällt. Das gibt es ja schon immer, die CO2-Steuer auf Verbrennung. Das wurde dann 2021 mit aufgeführt, auch für Abfälle.
Okay.
Und du musst es dir so vorstellen, wenn du jetzt 100% von deinem Müll in die Müllverbrennungsanlage fährst, hast du natürlich auch hinterher 100% der Kosten der CO2. Wir machen da ungefähr so 50-60% von.
Okay. Bevor wir da in die Tiefe gehen, lass uns erstmal nochmal Björn kennenlernen. Mhm. Björn ist gebürtiger Hildesheimer. Ist wo auf die Schule gegangen?
In Grundschule Itzum aufgewachsen.
Okay.
Ja, und danach dann Orientierungsstufe Don Bosco-Schule. Ich glaube, die gibt es heute nicht mehr oder wurde umbenannt.
Ja.
Die ist auf der Marienburger Höhe.
Okay.
Und danach habe ich meinen normalen schulischen Werdegang gemacht, habe mit einer mittleren Reife abgeschlossen und habe dann tatsächlich schon mit 16 meine Ausbildung begonnen als heute heißt es, glaube ich, Kaufmann für Bürokommunikation. Damals war es der klassische Bürokaufmann. Und habe meine Ausbildung bei Umweltdienste Kedenburg, einem Teil der Bettels-Gruppe, quasi vollzogen. Und witzigerweise bin ich heute wieder da und habe quasi die Umweltdienste Kedenburg als mein Mutterkonzern über mir.
Und Umweltdienst Kedenburg, okay, verstanden, da hast du angefangen. Mhm. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Also warst du immer innerhalb dieser Battles-Gruppe?
Natürlich noch mal ein bisschen die Welt gesehen, so wie das auch für einen Auszubildenden, glaube ich, normal ist, dass er in seinem Ausbildungsbetrieb halt nicht wirklich bleiben möchte. Ne? Man möchte vielleicht auch mal sich ein bisschen verändern. Bin dann zweimal 2 Jahre in Hannover gewesen bei 2 Unternehmen, habe da ein bisschen mitgewirkt. Bin dann allerdings von einem damaligen Kunden angesprochen worden aus Bremen. Und die haben gesagt, kannst du dir vorstellen, dass du das für uns machst? Und dann habe ich gesagt, ja, am Ende des Tages, wenn man sich da einig wird, macht man das. Und
was hast du da gemacht?
Da habe ich auch das Gleiche gemacht wie jetzt, nur halt nicht als Geschäftsführung. Also habe das Unternehmen geleitet mit einer Prokura, habe dann mich dementsprechend darum gekümmert, dass die Abfälle vom Hof kommen und das alles dann auch funktioniert. Und bin dann aber so ein bisschen heimatverliebt gewesen und habe mich dann immer schon mal umgeguckt, wie kann man nach Hildesheim zurückkommen.
Wie hieß denn die Firma in Bremerhaven?
Bench & Webersteeg.
Okay. Und es war auch Recyclingwirtschaft?
Genau. Okay. Ich habe bislang in meinem ganzen Leben immer in der Entsorgung und dem Recycling gearbeitet.
Und gab es so einen Moment, wo du sagst, das ist der Weg, den ich gehen will, das zieht mich irgendwie an? War das so ein bisschen aus Versehen mit Kedenburg damals? Und dann hast du gesagt, eigentlich ganz interessant. Weil also man kommt ja wahrscheinlich nicht als 16-Jähriger auf die Idee zu sagen, okay, irgendwie.
Nein, das kommt auf keinen Fall. Am Ende des Tages ist die Entscheidung damals als 16-Jähriger gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Ausbildung, ich will arbeiten, ich will Geld verdienen. Ich hatte immer Bock auf Büro, Zahlen, all diese Sachen, die da anfallen. Und dadurch, dass du halt bei Umweltdienst gelernt hast, bist du halt dieser Entsorgungsbranche ein bisschen näher gekommen. Weil wenn du so in einer Ausbildung als 16-Jähriger anfällst, dann kennst du die schwarze, grüne und blaue Tonne. Wobei die blaue Tonne gab es damals noch nicht. Das lernst du dann einfach von der Pike auf. Und man sagt immer so, die Entsorgungsbranche ist an sich eigentlich über Deutschland verteilt relativ groß. Aber sie ist dann doch irgendwie klein, weil man kennt irgendwie jeden Ansprechpartner, auch wenn die Leute in den Firmen wechseln, dann versucht man da natürlich wieder Kontakt aufzunehmen und alles so ein bisschen zu besprechen. Und dieser Inner Circle, nenne ich das jetzt mal, in der Entsorgungsbranche, da triffst du eigentlich immer auf die gleichen Leute.
Okay. Und was war dann deine Motivation zu sagen, okay, ich komme aus Bremerhaven zurück nach Hildesheim? Hab eben schon rausgehört, du warst Hildesheim verliebt oder Heimat verliebt ein bisschen. Und gab es dann eine offene Stelle, du hast dich beworben oder ruft dann Battles an und sagt, hey, kannst du dir das vorstellen, ich bräuchte dich?
Zweites kannst du so ein bisschen sagen, also es ist jetzt nicht so, dass er mich angecallt hat und hat gesagt, hier, wir müssen uns mal unterhalten, aber dadurch, dass ich immer Kontakt halt in das Hause Kedenburg auch hatte, ist da eine Stelle frei geworden, da wurde ich quasi vorgeschlagen, ob man sich mit mir mal nicht unterhalten möchte. Und dann hat man sich relativ zeitnah getroffen, dann habe ich mich ein, zwei Mal mit Knut Battles an den Tisch gesetzt und habe gesagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, das könnte er sich vorstellen. Der Prozess hat da auch ein bisschen gedauert, bis man da auch zusammengekommen ist, weil ich mich bei meinem alten Arbeitgeber auf jeden Fall nicht unwohl gefühlt habe. Es war halt einfach immer nur diese Distanz zwischen Hildesheim und Bremen, die das Ganze so ein bisschen schwierig gemacht hat. Ich war fast die ganze Woche immer oben in Bremen, am Wochenende immer hier. Und dann hat man sich relativ schnell committed und ich bin dann gestartet zum 01.01.2022.
Ich brauche noch so ein bisschen Überblick über die Strukturen. Also wir haben jetzt DIBA als Gesellschaft für Container und Recycling.
Genau.
Wir haben Muttergesellschaft, das ist Kedenburg. Und wir haben dann nochmal darüber eine Gesellschaft, das ist die Battles Holding.
Genau, also du kannst es eigentlich so ausmalen, die Battles Holding steht über allem. Dann gibt es so 3-4 Sparten, in denen die Holding aktiv ist. Das ist natürlich klassisch diese Infrastruktursparte mit Frischbeton Battles, Hermann Battles Tief- und Straßenbau, wo mal die Grundgesellschaft damals daraus entstanden ist. Dann gibt es den Entsorgungsbereich, da gibt es natürlich viele Firmen in dem Entsorgungsbereich, Umweltdienst Kedenburg ist da die Muttergesellschaft, aber wir betreiben ja auch den Recyclingpark in Harz oder beziehungsweise die IVH im Harz als Recyclingpark, da steht zum Beispiel eine Akkuschredderanlage, wir als DIBA-Entsorgung mit der Aufbereitungsanlage.
Akkuschredderanlage
für Bleiakkus.
Okay.
Wir als DIBA-Entsorgung sind dann quasi mit der Baustellenmischanlage und dem mineralischen Bereich tätig. Wir haben dann darunter noch oder daneben als Schwestergesellschaften zum Beispiel noch eine Gesellschaft, die sich ausschließlich um derartigen Straßenaufbruch kümmert. Mhm. Die bauen jetzt zusammen mit der Holding die erste Verbrennungsanlage dafür in Deutschland. Das wird auch in Goslar passieren. Und so schickt sich das immer so ein bisschen mit durch. Die anderen Nebenbaustellen sind dann halt noch klassisch Energie- und Windkraftanlagen, die dann da dementsprechend entstehen. Und dann gibt es immer noch so eine Sparte, wir nennen das immer Spielspaß und Spannung, ne? Also Jim und Jimmys Fitnesswelt, Jim und Jimmys Studio, das 311 gehört dann dazu, das wird dann da so mit eingegliedert. Und die letzte Sparte ist eigentlich klassisch die Transportgeschichten. Also wir haben mehrere Fuhrparkunternehmen, die dann auch innerbetrieblich die ganzen Geschichten dann auch für uns abfahren. Und so ist eigentlich das Konstrukt und greift alles so ein bisschen ineinander. Und darüber steht halt immer die Battles Holding.
Wie lange gibt es DIBA schon?
DIBA gibt es schon länger im Battles-Konstrukt seit 2019.
Ja. Wie lange bist du schon bei DIBA?
Seit 01.01.2022.
Okay. Im Grunde genommen ist ja so, zumindest das, was ich so aus der Ferne immer beobachtet habe, was immer Battles generell immer gerne macht, ist, dass er sich Wertschöpfungen anschaut und sich überlegt, wo kann ich mit der Wertschöpfungskette nochmal tiefer reingehen. Mhm. Also wenn man halt anfängt, irgendwann Straßen zu bauen, dass man dann sagt, okay, ich brauche Beton, warum kaufe ich eigentlich Beton ein? Kann ich auch selber produzieren? Mhm. Und dann produziert man halt, dann kommt halt irgendwie Frischbeton-Battles. Mhm. Dann überlegt man sich, okay, eigentlich brauche ich Energie für alles. Dann kauft man halt irgendwie Energiefirmen auf oder gründet welche. Und scheinbar die Idee, dass bei auf Baustellen ja auch immer Abfall entsteht, was entsorgt werden muss. Und warum soll ich das teuer bezahlen, wenn ich selber genug Baustellen habe, dass ich dann selber eine Firma aufkaufe oder gründe, auch für die Entsorgung?
Genau.
Ist das so der Denkmechanismus, also den man nachvollziehen kann?
Grundsätzlich, wenn am Ende des Tages da so eine Entscheidung ansteht, oder ich weiß natürlich nicht, wie dann auch die Informationen an ihn herangelangt kommen, dass man da was erwerben kann. Aber grundsätzlich alles, was er quasi anstrebt oder auch kauft, das passt schon in das Konstrukt eigentlich immer mit rein.
Okay. Dann hast du angefangen am 01.01.2022, korrekt?
Genau.
Und was waren deine ersten Gedanken und Gefühle? Also was hast du dabei gedacht? Hast du dir gedacht, okay, also wie hast du dir die Zukunft vorgestellt bis dann quasi Ende 24 für die nächsten 2 Jahre? Was wolltest du verändern und was hast du auch tatsächlich verändert?
Grundsätzlich war es natürlich erstmal viel Arbeit, die Unternehmung mit aufzubauen. Man muss dazu sagen, ich mache das dann natürlich nicht alleine. Ich habe noch einen Kollegen in der Geschäftsführung mit drin, der sich aber eher so ein bisschen um diese vertrieblichen Belange auch mit kümmert. Dann haben wir natürlich eine Basis gehabt, auf der wir erstmal aufbauen mussten. Die ganzen Investitionen sind alle 22 und 23 passiert.
Mit Investitionen meinst du?
Der Bau der Aufbereitungsanlage. Die
kostet ungefähr?
Roundabout mit einem drum und dran 7 Millionen.
Okay, ich war da ja vor Ort
und genau.
Das ist ja super beeindruckend. Mhm. Da sind ja so haufenweise Müll. Mhm. Dann ist da ein Mitarbeiter, der das greift mit einem großen Kran.
Genau.
Und das dann quasi auf so ein Fließband legt. Wir können ja vielleicht genau an der Stelle in den Videos mal diese Bilder da einblenden.
Ja, du hast ja welche gemacht, kannst
genau.
du gerne mal.
Und dann geht das quasi auf so ein Fließband und dann gibt es irgendwie 3, 4, 10, 12, ich weiß gar nicht, wie viele Prozessschritte, bis dann quasi.
In Summe sind es 14 Prozesse, die da
14 quasi, Prozesse?
Genau.
Also eigentlich 14 Filtrierungsstufen.
Ja, kannst du so nicht ganz sehen, aber in Summe ist es so, das Material wird zerkleinert über den Shredder, das ist das, was du meinst mit der Aufgabe, es wird halt einmal auf eine gewisse Korngröße gebracht, läuft dann über 2 Siebanlagen, wird auf eine gewisse Korngröße abgesiebt, weil wir in der Anlage quasi das Konzept fahren, je größer das Material ist, umso einfacher ist es für Maschine und Mensch zu verarbeiten. Also du musst dir das so vorstellen, ein kleiner Holzschnipsel, den du siehst, kann natürlich eine Technik vielleicht erkennen, ein Mitarbeiter dann auch erkennen, aber ob er den dann noch greifen kann. Also wir versuchen da schon in einer Korngröße zu arbeiten, dass es für jeden halt auch gut ist.
Okay, können wir vielleicht einmal ganz kurz einmal vorne anfangen. Also wir haben da jetzt erstmal einen Haufen Müll. Mhm. Das ist was für ein Müll?
Das sind in der Regel gemischte Bau- und Abbruchabfälle und Sperrmüll.
Okay, dann wird das quasi genommen und auf den Fließband gelegt.
Ja, erstmal, also es wird quasi das, was du meinst, mit auf das Fließband legen, ist quasi der Zerkleinerungsprozess. Es wird auf den Shredder aufgegeben.
Okay.
Da wird es zerkleinert und dann beginnt der Prozess mit der Fördertechnik.
Okay, und was passiert dann alles?
Dann werden 2 Siebschnitte sozusagen erstellt. Das ist die erste große Siebtrommel, wo wir mal reingeguckt haben. Und die zweite Siebtrommel, sodass wir ein vordefiniertes Material dann auch da bekommen. Danach gibt es verschiedene Abscheider, ein FE-Abscheider, ein NE-Abscheider, 2, 3 Windsichter, die dann darüber laufen, um halt schweres und leichtes Material voneinander zu trennen. Und im letzten Step hast du quasi die wirkliche KI dahinter. Ne? Du bist ja auch sehr KI-affin, was das angeht, die quasi über einen Lichtkegel und eine Kamerasystem erkennen kann, was liegt auf dem Förderband. Und wenn es jetzt zum Beispiel Holz erkennt, schießt es das im nächsten Prozess quasi auf ein anderes Förderband. Bevor alle Stoffströme nochmal in einer Sortierkabine landen und da nochmal händisch von Mitarbeitern auch nachsortiert werden, um halt diese, man sagt immer so, 99%ige Reinheit vom Material auch herzubekommen.
Und mein Ziel ist es dann, dass wenn ich vorher 100 Kilogramm Müll habe, was gemischt ist, ist, dass ich dann im Endergebnis nur noch 30 Kilogramm Müll habe, was gemischt ist, was ich entsorgen muss,
genau,
weil die anderen 70 Kilogramm schon gut filtriert wurden und wiederverwendbar sind.
Genau, ne? Also wir sprechen grundsätzlich bei uns immer nur in Tonnen. Kilogramm ist bei uns hinterm Komma, ne? Passiert das. Also bei uns ist immer Tonne, aber du kannst dann quasi sagen, wir wollen aus einer Tonne halt irgendwie 50-45% Wertstoffe rausholen, die wir dann recyceln können oder quasi günstiger entsorgen können.
Okay, das heißt aber in der idealen DIBA-Welt ist es so, eine Tonne Müll, der Ist-Zustand und der Soll-Zustand im Endergebnis, quasi was da rauskommen soll, ist dann eine halbe Tonne Müll und eine halbe Tonne, was du dann weiterverkaufen kannst oder wiederverwenden kannst.
Genau, in der Regel wiederverwenden. Weiterverkauf sind ausschließlich Schrotte. Die anderen Sachen sind nicht bepreist im Wiederverkauf. Also wir müssen da dann auch noch was für bezahlen. Okay. Und so schickt sich halt dann dementsprechend die Preisgestaltung, die Struktur dann auch an, um dann dementsprechend den Preis für den Kunden zu gewinnen.
Okay, und das Geschäftsmodell ist so, ich bekomme ja sowieso einmal Geld vom Kunden für den Container, dann bekomme ich ja Geld vom Kunden für die Entsorgung und dann muss ich das aber selber auch irgendwie entsorgen, dann muss ich meine eigenen Entsorgungskosten reduzieren, deswegen die Anlage, deswegen das Investment von 7 Millionen, weil ihr euch erhofft, dass ihr damit die eigenen Entsorgungskosten in den nächsten 10 Jahren wesentlich reduzieren werdet?
Das ist die eine Struktur. Auf der anderen Seite ist es natürlich, der Grundgedanke ist schon Vermeidung von Deponievolumen und Vermeidung auch von Verbrennungskapazitäten, weil so eine Deponie, so wie wir sie früher in der Landschaft gebaut haben, und da wurde gefühlt alles dann draufgekippt und man hat mal Erde drüber gemacht, das gibt es nicht mehr. Und so ein Deponievolumen ist halt auch
endlich. Darf man das noch?
Das darf man in einer gewissen Art und Weise noch, aber zum Beispiel mit dem Abfall, den wir da in der Anlage verarbeiten, nicht mehr. Okay. Es geht da ausschließlich um mineralische Abfälle, Boden, Bauschutt, Beton, die eine gewisse Klassifizierung dann halt nicht mehr zulassen, um sie dem Recycling zuzuführen. Dann müssen sie auf eine Deponie. Aber wir versuchen natürlich dementsprechend das Material so gering zu belasten, dass wir diese ganzen endlichen Ressourcen, die wir da haben, auch dann bestmöglich ausnutzen können.
Und war das am 01.01.2022 schon geplant, dass diese Anlage kommt? Okay. Und ist das so eines der wesentlichen Bausteine, wo du sagst, das war so eine Hauptaufgabe in den letzten 2 Jahren, das zum Laufen zu bringen?
Genau, wir haben erstmal versucht, natürlich unsere Kultur in die Firma zu spülen und zu sagen, okay, das ist jetzt die Reise, wo das Ganze jetzt hingeht. Als 2019 die DIBA-Entsorgung ja übernommen wurde, dann gab es da ja schon jemanden, der ist dann, wenn ich das richtig weiß, selber gegangen. Dann wurden noch mal ein paar Leute nachinstalliert und wir sind jetzt Stand der Dinge, möchte ich das mal so nennen. Das kann man auch gar nicht so richtig betiteln mit haben es nicht geschafft oder hat nicht geklappt, so wie sich halt Menschen verändern. Und mein Kollege und ich sind noch ein bisschen jünger. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, 36 Jahre alt, André ist 41. Wir sind relativ junge Chefs, was das angeht, diese Thematik. Und da hieß es natürlich erstmal, die Mitarbeiter auch abzuholen und zu sagen, okay, wir sind immer ansprechbar. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt auf uns zu. Wir machen dies, wir machen jenes, Aufgabenverteilung. Und dann ging es halt um den Bau der Infrastruktur. Das war eigentlich so mein größter Part dann auch für die Anlage Hildesheim.
Wie viele Mitarbeiter hattet ihr 2022, als du angefangen hast?
35, 36.
Ach krass, jetzt fast verdoppelt, ne?
Ja.
35 damals, 63 jetzt.
Genau.
Umsatz damals wahrscheinlich 1-2 Millionen?
Als ich angefangen habe, Endergebnis 21 waren irgendwie 3,7. Wir schließen das Jahr jetzt mit knapp 13.
Mit 13?
Mhm.
Krass. Und der wesentliche Grund ist schon die Anlage oder noch nicht?
Nee, die Anlage kannst du eigentlich nicht rechnen, weil die Anlage, also...
Die reduziert ja einfach nur die Kosten.
Genau, also die Anlage
bringt ja kein Geld rein.
Genau, hat natürlich eine große Wertschöpfungskette, aber wir haben natürlich einfach die Infrastruktur von dem Containerdienst auch sehr gut aufgebaut. Ne? Wenn man überlegt, dass wir...
Jetzt wird es interessant. Was habt ihr gemacht?
Nochmal?
Also jetzt wird es interessant. Was habt ihr da gemacht?
Haben vorher einfach nicht das Auftragsvolumen gehabt, um alle Fahrzeuge voll zu besetzen. Das ist eine relativ einfache Kostenrechnung. So ein LKW, den kaufst du, den musst du finanzieren, den schreibst du ab. Da ist eine Versicherung hinter, der Fahrer will Geld verdienen, Container kostet Geld. Und man sagt immer so, okay, in der Branche ist so branchenüblich, man muss so 7 bis 9 Fahraufträge am Tag fahren. 2021 waren das 3 pro Auto gerechnet.
Okay.
Und das ist einfach so diese Volumensteigerung, die wir da vollzogen haben. Aber wir haben natürlich auch mit der Anlage viele Sekundärkunden mit dazu bekommen. Was sind bei uns Sekundärkunden? Andere Containerdienste, Partner aus der Region, Leute, die irgendwie größere Mengen haben. Und ein gewisser Umsatzanteil hat die Anlage. Wir haben aber auch noch die Presse gebaut. Also die Presse ist sehr hochpreisig, was das Entsorgungsvolumen angeht. Wenn du so künstliche Mineralfaser entsorgen willst, dann bist du da schnell im 600-700-Euro-Bereich pro Tonne.
Also Presse heißt wirklich... Da ist eine Presse, ich packe irgendwas rein, das wird gepresst.
Genau.
Und wofür bekomme ich das Geld? Dafür, dass es gepresst wurde? Dafür, dass es entsorgt wurde?
Und dass wir es danach entsorgen, weil das ist ja wieder beim Thema mit den Deponiekapazitäten. Früher ging zum Beispiel unverpresste Mineralwolle einfach so auf Deponie. Das ist dann aber rein theoretisch eine Volumensverschenkung, weil 1 Kubikmeter unverpresste Mineralwolle, weißt du selber, wenn du vielleicht mal umgebaut hast, das ist ja relativ leicht. Und das Volumen ist das gleiche, 1 Kubikmeter ist 1 Kubikmeter. Und wir machen zum Beispiel also ich sag mal, unsere Endballen, die wir hinterher produzieren, haben so 600 Kilo. Und dann sind da so 30 Kubikmeter drin.
Okay.
Und damit schonen wir halt die Ressource der Deponie.
Okay, verstanden. Jetzt nochmal zurück von 3 auf 13. Mhm. Kapazitäten ausgeschöpft, aber um die auszuschöpfen, muss man ja auch den Vertrieb machen.
Genau, das war die erste. Vertrieb
voll hochgefahren?
Genau.
Und Vertrieb, also ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Ich weiß, ihr habt zwar einen Online-Shop, aber das wird ja jetzt nicht irgendwie der Wendepunkt sein, wo man also sagt, jetzt machen wir irgendwie
2 Mal mehr Umsatz. Der Online-Shop ist klassisch dafür da, um das Privatkundengeschäft abzudenken, genau. Weil für den Privatkunden ist es natürlich am Ende des Tages relativ schwer einzuschätzen, was kostet mich das jetzt.
Ja, ne? aber euer Privatkundenanteil wird ja wahrscheinlich 10-20% sein.
Ja, maximal. Ne? Und der Rest sind halt klassische Baufirmen. Ne? Also wir arbeiten zum Beispiel hier in der Region Hildesheim mit Kubera zusammen, mit Team zusammen, haben hier einen Auftrag, haben da einen Auftrag und sind dann quasi in der Kette des Bauablaufes quasi ja, fast immer das letzte Glied. Ne? Und dann geht es halt los, es wird erstmal abgerissen, entsorgt, wir sind diejenigen, die das dann machen und danach wird dann quasi neu aufgebaut. Das ist unsere größte Kundschaft. Mittlerweile sind wir natürlich mit den Anlagen und also den Aufbereitungsanlagen und der Presse in Mehrum natürlich auch im Sekundärkundenbereich relativ groß vertreten.
Okay, und Sekundärkunden sind nochmal die Baufirmen?
Ja, nur etwas größer. Ne, also als Sekundärkunde kannst du zum Beispiel sehen, die Firma Remondis in Hildesheim. Das ist für uns ein Sekundärkunde, mit denen arbeiten wir auch zusammen.
Aber warum beauftragt Remondis euch, wenn ihr es selber machen könnt?
Weil sie den Part nicht können. Ne, also Remondis selber ist natürlich sehr stark im Gewerbeabfallbereich tätig und wir sind eher so ein bisschen baulastig tätig. Und die eine oder andere Fraktion können die natürlich auch. Ne? Man sagt immer als Entsorger so, Entsorger können irgendwie fast alles.
Aber was können die nicht zum Beispiel?
Wir sind im Gewerbekundenbereich gar nicht stark aufgestellt.
Okay, also diese klassischen, aber was könnt ihr, was die nicht können?
Wir haben eine Aufbereitungsanlage für Bombenschabfälle, haben die nicht.
Und seid ihr die Einzigen
in Hildesheim? Nein, in Hildesheim ja, aber in der Region Niedersachsen gibt es natürlich noch ein paar mehr.
Okay, aber in Hildesheim ist das ein USP?
Ja.
Verstanden, okay. Also um von 3 auf 13 zu kommen, haben wir einmal Kapazitäten, dann haben wir die Anlage und...
Viel Schweiß und viel Arbeit.
Viel Schweiß und viel Arbeit. Okay, interessant. Sag mal, diesen Online-Shop hast du ja gesagt, den habt ihr gemacht mit der Motivation einfach, dass die Privatkunden sehen, was es kostet.
Genau.
Funktioniert sowas auch oder ist es einfach nur nice to have, aber ist eigentlich...
Nee, das funktioniert sehr gut. Also das bringt ein paar hunderttausend Euro im Jahr Umsatz.
Ernsthaft? Mit
dazu, ja. Und für dich als Privatkunde ist es natürlich gut, du hast sofort die Kostenstruktur,
krass.
Die also es wird nicht schlimmer. Ne? Wenn du jetzt sagst, der Container 7 Kubikmeter mit Bauschutt kostet jetzt irgendwie 239 Euro brutto, dann ist es das.
Aber ich muss mal nachfragen, ist generell der Privatkundenanteil ein paar hunderttausend Euro oder kommt tatsächlich über den Online-Shop?
Ausschließlich Online-Shop.
Ernsthaft?
Ja, wir haben natürlich noch den einen oder anderen Privatkunden, der dann durch den Online-Shop auch bei uns anruft und sagt, hier, ich bin der und der, muss ich nochmal online bestellen. Aber viele Leute nutzen natürlich den Service vom Online-Shop ganz gerne, weil du kannst da mit Apple Pay bezahlen, du kannst da mit Visa bezahlen. Es gibt ein Überweisungsformat.
Die Seite heißt diba-entsorgen.de?
Genau, diba-entsorgen.de. Okay. Und dann kommst du relativ schnell auf den Shop. Und vor allen Dingen kannst du dir angucken, für viele Leute ist ja Müll so ein biblisches Buch. Ne? Was ist das überhaupt? Abfall? Wie muss ich das machen?
Ja.
Und viele Leute betiteln zum Beispiel den klassischen Bauschutt als gemischte Bau- und Abbruchabfälle, da kann ich einfach alles reinschmeißen. Das stimmt ja so nicht und da wirst du natürlich im Online-Shop ein bisschen auch drüber aufgeklärt und dann steht da ganz klar, das darf da rein, das darf da nicht rein, da bitte das für bestellen und dann kann man das online ganz problemlos auslösen und dann kriegst du 2 Tage später den Container auf den Hof gestellt und dann leg los.
Okay, also wenn ihr Best Practice sehen wollt, wie man ein paar hunderttausend Euro Umsatz machen kann mit Entsorgung über einen Online-Shop, also digital und Handwerk irgendwie kombiniert, kann man auf diba-entsorgung.de gehen.
Da kann man
echt spannend. Also jetzt wirklich nicht getippt, vor allem Hildesheim nicht, dann in eurer Branche nicht.
Aber
funktioniert es.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist Standard. Es gibt natürlich auch noch so kleinere Firmen, die das dann einfach sagen, das lohnt sich für uns nicht. Aber so einen Online-Shop hat heutzutage fast jeder.
Aber meinst du, da steckt noch mehr Potenzial drin? Also ist das noch ein Hebel für euch?
Nee.
Für die nächsten Jahre?
Nein.
Okay.
In dem Bereich sind wir eigentlich relativ gut zufrieden, was der Online-Shop bringt. Man hat dann natürlich auch mal das ein oder andere, was man vielleicht nochmal anpassen muss oder in dieser Pauschalitätspreisliste dann auch nochmal verändern muss. Aber es funktioniert schon eigentlich ganz gut. Und es ist in der Abwicklung halt auch relativ problemlos. Ne? Du kriegst eine Bestätigungs-E-Mail, du hast dann dementsprechend Adresse, Telefonnummer, Ansprechpartner, siehst sofort, hat derjenige schon bezahlt oder auch nicht. Weil bei uns ist natürlich immer ein großes Thema auch im privaten Bereich die Kohle. Und wenn derjenige dann direkt mit Apple Pay bezahlt hat, wunderbar, wird das einen Monat später abgebucht und alles gut.
Okay, also von 3 auf 13 habe ich das verstanden. Jetzt haben wir noch das Thema von 35 auf 63 Mitarbeiter. Vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel. Wie verdoppelt man sein Personal in 2 Jahren, wenn alle sagen, wir finden keine Mitarbeiter?
Also wir haben 2022, standen wir genau vor dieser Problematik. Wie machen wir das jetzt mit den neuen Anlagen? Wir brauchen ja in Hildesheim auch ein paar Leute, die am Sortierband stehen, Bagger fahren. Und hier und da haben natürlich auch noch ein paar Fahrer aufgebaut. Und wir sind relativ zufrieden mit unserem Recruiting über Social Media. Wir haben da einen Partner, der hat das für uns abgedreht. Wir haben da ein paar coole Werbevideos von bekommen und suchen quasi klassisch über Social Media. Das werden wir jetzt auch nochmal ein bisschen erweitern, dass wir auch nochmal sagen, okay, wir machen da nochmal eine neue Kampagne auf und wollen da nochmal ein paar neue Videos aktuell dann auch abdrehen.
Cool.
Und das hat gut funktioniert. Für die Zeit, aktuell ist es eher ein bisschen schwierig, Mitarbeiter zu finden.
Okay. Und die neuen Leute, die gekommen sind, die sind überwiegend für die Anlagen gekommen?
Ja, ein Teil für die Anlage. Wir haben natürlich auch einen Teil von unseren Fahrern aufgestockt, weil wir so viele LKWs zur Verfügung hatten, dass wir gesagt haben, die müssen einfach rollen. Und natürlich alle anderen dementsprechenden Anlagen und Höfe haben wir auch nochmal ein bisschen aufgebaut. Und was natürlich am Ende des Tages dann auch nicht zu unterschätzen ist, natürlich die kaufmännische Verwaltung, die dann auch auf der Volumensteigerung bei dem Umsatz, da müssen ein paar mehr Rechnungen geschrieben werden, ist alles ein bisschen digitaler, vage Mitarbeiter, Leute für den Vertrieb und so hat sich das immer summiert. Ja, und sind wir in diesem Jahr mit 63 Leute dann quasi ins Rennen gestartet.
Das Thema Preissensibilität. Mhm. Also ich glaube, wenn man irgendwo für irgendein Thema nicht so ein hohes Preisbewusstsein hat, dann ist es, glaube ich, für Abfall und Entsorgung, weil man sagen würde immer wahrscheinlich im Hinterkopf, ach, zur Not kann ich es in den Wald reinschmeißen und dann sieht es keiner. Ja. Ist natürlich moralisch total verwerflich,
Absolut. Aber
ist halt so ein bisschen, ja, an diesen Gedanken erkennt man so, was die Leute bereit sind zu bezahlen für Entsorgung. Ist das immer noch ein Thema? Ist das immer noch ein großes Problem? Oder,
ja, du kannst das eigentlich so sagen, dass das größte Problem, was die Personen haben, ist halt einfach, dass sie sich das gar nicht vorstellen können, dass es natürlich auch sehr viele private Firmen in dem Bereich gibt, so wie wir das ja auch sind. Die kennen natürlich diese klassische Haptik, ZAH, Wertstoffhof und. Wo du hinfährst und dann sagt einer am Auto zu dir, gib mal 6 Euro her, das ist dann quasi damit alles abgedeckt. Das ist bei uns natürlich alles ein bisschen teurer, weil wir natürlich am Ende des Tages das alles auf eigene Kosten auch machen müssen. Die Sensibilität dabei ist eigentlich, dass die Leute anfangen, die Preise zu vergleichen und feststellen, dass die Preise zwischen allen Mitbewerbern, die es hier um uns herum gibt, gar nicht so unterschiedlich sind. Und dann geht es eigentlich eher um den Servicecharakter. Du bindest halt die Leute an dich mit einem guten Service, mit einer guten Dienstleistung. Diese Fachkräftemangel hat natürlich auch das Problem, dass hier und da mal Fahrer fehlen. Nicht nur bei uns, auch bei allen anderen Firmen. Und dann musst du so einen Container mal schieben. Und wenn das dann zu häufig passiert, dann bist du halt in diesem Servicecharakter relativ schnell unten durch. Mhm. Und da versuchen wir halt immer, die Fahne relativ hoch zu hängen und zu sagen, das ist unser größtes Gut, was wir haben. Service, Service, Service. Und dann bestellt der Kunde auch gerne bei uns wieder.
Wenn wir bei dem Thema Preis bleiben, ich habe als kleiner Junge, habe ich meinem Vater mal geholfen beim Schrotthandel, also das heißt, wir sind mal, ich kann mich erinnern, er hatte mich mit einem Mitarbeiter gemeinsam am Wochenende mit einem LKW, ja, mit so einer Pritsche rausgeschickt und dann musste ich immer in den Straßen mal gucken, ob es da irgendwie Waschmaschinen gerade gibt und dann habe ich ihn auf die Pritsche draufgeworfen und damals war das so, dass es dann immer so, ja, Börsenpreise gab für Entsorgung, also dann gab es mal irgendwie einen Tag, da hat mein Vater den Kollegen angerufen und meinte, hey, fahre mit meinem Sohn gemeinsam zum Schrottplatz zu Hennies, weil gerade ist irgendwie Kupfer teuer. Ey, lieber heute loswerden, kriegst du mal 50 Euro mehr als jetzt irgendwie in 3 Wochen oder so. Ist das bei Baustoffen auch so oder hat man da eher einfach einen Fixpreis für ein Jahr oder so?
Ja, also wir versuchen die Preise relativ konstant auf ein Jahr zu bilden. Es kann natürlich sein, dass hier und da mal eine Anlage, die wir dann quasi in der weiteren Entsorgung benutzen, einfach die Preise auch anpasst, sodass wir unsere Preise auch nochmal anpassen müssen. Aber so einen Tageshandel, wie du das aus dem Schrott kennst, gibt es bei uns nicht.
Okay. Okay. Wenn wir wieder beim Thema Preis bleiben, wenn wir jetzt einmal die Möglichkeit haben, wir haben Baustoff A, das wurde irgendwo aufbereitet und zu euch geliefert und wir haben Baustoff B, das ist entstanden, indem es durch die Anlage, also es ist der gleiche Baustoff, aber es ist dann durch die Anlage bei euch gefahren und wurde wiederverwendbar gemacht, also wurde quasi recycelt. Sollte Baustoff B, was recycelt wurde, teurer oder günstiger sein als Baustoff A?
Das kannst du so pauschal nicht sagen, weil da die verschiedenen Materialien einfach zu unterschiedlich auch sind. Was man natürlich dabei nicht vergessen darf, wenn wir so eine Technik benutzen, kostet die natürlich erstmal auch Geld. Also muss natürlich das Endprodukt aus der Anlage in Summe, ne, also um mal vielleicht mal bei deiner Tonne und 500 Kilo hier und 500 Kilo da zu bleiben, muss das natürlich in Summe einfach auch in diesem 500 Kilo Recyclingprodukt die Aufbereitungskosten widerspiegeln, sodass es dann einfach in der Entsorgung da auch günstiger wird. Aber grundsätzlich sind diese Entsorgungsprodukte auch dementsprechend günstiger.
Günstiger. Ja. Okay, aber meine Frage zieht auf was anderes ab, nämlich sollte es auch günstiger sein? Weil früher war es ja so, vor 3, 5, 7 Jahren, alles, was grün und 3 Pfeile hatte mit einem Recycling-Logo, war auch immer direkt verbunden mit, okay, es ist günstiger. Es ist recycelt, es ist günstiger. Mittlerweile habe ich das Gefühl, wir haben so eine Trendwende, dass recycelt quasi sich entwickelt zu recycelt ist Premium, recycelt ist besser, recycelt ist teurer. Ich glaube auch deswegen, weil es auch politisch getrieben ist, dass man halt die CSRD-Berichte schreiben muss, nachhaltig arbeiten muss, gucken muss, wo kauft man es eigentlich ein, dass quasi Nachhaltigkeit ja jetzt so ein Qualitätsmerkmal ist, was ja vorher vielleicht nicht so war, sondern eher ja, ein Indikator dafür, dass vielleicht auch sogar günstiger wird.
Ja.
Da haben wir aber schon eine Trendwende, oder?
Absolut. Also Recyclingprodukte oder beziehungsweise Aufbereitung fürs Recycling sollte immer teurer sein, weil man ja auch viel mehr mit macht. Wir bewegen uns ja, um auf dieses Thema BAGEMA zurückzukommen, relativ schnell in einen Bereich, wo wir vielleicht in der Aufbereitungsanlage mal günstiger werden, weil wir einfach natürlich in dem weiteren Prozess nicht so viele Materialien in Richtung Müllverbrennungsanlage fahren. Aber grundsätzlich ist Recycling immer teurer. Man macht ja was mit, ohne es einfach nur, wie du vorhin schön gesagt hast, in den Wald zu kippen. Ne?
Ja, weil auch Aufwand entsteht.
Klar.
Meine andere Frage, in den letzten 2 Jahren jetzt als Geschäftsführer, was hast du mal falsch gemacht?
Vieles. Ich habe mir grundsätzlich mal vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen, was Investitionen angeht oder wo wir auch gesagt haben, wollen wir vielleicht den LKW noch behalten und retten und nur reparieren. Hat uns dann hinterher irgendwie ein paar Euros gekostet und hat dann trotzdem nicht funktioniert. Das sind so Entscheidungen, die man gemacht hat. Ansonsten würde ich sagen, dass wir im Team nicht ganz so viel falsch gemacht haben. Die Zahlen und die Entwicklung der Firma sprechen dafür sich. Es gibt immer Stellen, wo man hinterher sagt, na, hätte ich mal besser gemacht oder hätte man irgendwie mal gesagt, das machen wir erst in 3 Monaten oder machen jetzt den Prozess erstmal zu Ende, bevor wir den neuen anfangen. Also so viel gibt es da gar nicht, aber es gibt natürlich immer so Tagesmomente, wo man sagt, ja, okay, wenn ich da vielleicht mal ein bisschen länger drüber nachgedacht hätte, wäre es vielleicht nicht passiert. Aber in Summe ist es immer die Gemeinschaft, die es dann auch regelt und wir müssen das alle zusammen machen. Ich kann nur so gut hier von der Firma reden, weil alle Mitarbeiter Gas geben und nicht nur Geschäftsführung oder Vertrieb oder was auch immer, sondern jeder hat halt irgendwie Bock darauf und man sieht auch die Entwicklung hinter der Firma und man bleiben halt auch fleißig dabei. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also im Großen, um es vielleicht als große Fehlentscheidung zu schätzen, da haben wir, glaube ich, keinen Bock gebaut.
Okay, interessant. Und wie sieht so generell einmal die Zukunft von Diebe aus? Wie sieht die Zukunft generell von der Entsorgungswirtschaft aus? Also bewegen wir uns in den nächsten Jahren dahin, dass wir sagen, okay, ihr braucht mehr Platz, ihr baut eine zweite Anlage oder ihr geht irgendwie nochmal nach Hamburg und Berlin in größere Städte oder ihr werdet nochmal 50 LKW-Fahrer brauchen und nochmal 30 neue Container. Also was sind so die nächsten Hebel für DIBA?
Also wir werden natürlich jetzt erstmal versuchen, die Anlage ja auf die Volllast zu fahren, die Infrastruktur da auch hergibt.
Wo sind wir aktuell?
Fahrbelastung? Wir sind aktuell bei 25.000 Tonnen im Jahr.
Und Volllastung wäre?
Die technische Verfügbarkeit sind 100, aber infrastrukturell sehen wir so Richtung 35.000, 40.000 Tonnen Ende. Ne? Okay. Und wir versuchen jetzt einfach erstmal die Prozesse, die wir haben und alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, auch zu etablieren und weiter zu verfolgen. Ein gutes Jahr ist da vielleicht irgendwie nicht so der Punkt dabei, wo man dann sagt, tibi-tobi, jetzt geht es irgendwie ne, nach Palma de Mallorca oder so. Aber wir versuchen einfach, diese Konstanz damit reinzukriegen und dann weiterhin auch auf dem Niveau dann zu arbeiten.
Seid ihr eigentlich jetzt schon profitabel?
Ja.
Okay, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wegen Investment, Anlage und sowas, man da ein bisschen warten muss.
Das ja, also wenn du die Anlage selber siehst, ja. Genau, die Abschreibung ist natürlich relativ hoch bei 7 Millionen Invest, und du das auf die einzelne Betriebsstätte rechnest, dann läuft die Anlage, ich sag mal, auf einer schwarzen Null fürs erste Jahr, das ist auch alles soweit okay. Wenn die Prognose stimmt, wie wir das jetzt in die Zahlen gezeichnet haben, dann wird sie positiv laufen. Das Gesamtkonstrukt der DIBA läuft positiv.
Die politischen Regularien müssten ja eigentlich euch in die Karten spielen, oder? Weil ich meine, dadurch, dass die Politik ist, auch so ein bisschen in die Nachhaltigkeit reinzwingt und Unternehmen nachhaltiger handeln müssen, dann vielleicht eher Baustoffe kaufen müssen, die von euch von der Anlage kommen, weil es nachhaltiger ist. Oder gibt's auch noch mehr Hebel, wo du sagst, ja, das spielt uns so ein bisschen in die Karten, generell diese Trendwende Nachhaltigkeit?
Also grundsätzlich die Trendwende und die Forcierung, Recyclingprodukte zu verbauen, gerade im Tief- und Straßenbau oder auch wenn man irgendwelche großen Lagerhallen baut, spielt uns auf dem Blatt Papier schon in die Karten, aber sie wird ja gar nicht umgesetzt. Sondern die ausschreibenden Stellen, die irgendwo mal eine Straße bauen lassen und den Untergrund verfüllen, weil da alles neu kommt, sagen immer noch im Ausschreibungstext Naturbaustoffe. Obwohl es diese Gesetzgebung gibt, dass quasi Ersatzbaustoffe aus dem Recyclingprodukt verbaut werden. Viele Leute scheuen sich aber davor, weil es gibt immer eine Regel bei uns, Abfall bleibt Abfall. Ob ich damit das auch recycelt habe, aufbereitet habe, andere Größe, andere Form, Abfall bleibt Abfall. Und wir müssen halt dementsprechend, oder der Kunde muss das dann in einen Kataster eintragen und da scheuen sich viele noch vor. Unter anderem auch die öffentlichen Auftraggeber.
Okay. Okay, nochmal zurück zu DIBA in Zukunft. Also kommen da neue Anlagen, kommen da neue LKWs oder einfach Optimierung von dem, was wir gerade haben?
Genau, wir optimieren jetzt erstmal das, was wir haben. Man weiß natürlich nie, ob vielleicht irgendwie in ein, zwei Jahren nochmal was Synergetisches dazukommt. Geplant ist es nicht.
Ist sowas denkbar wie jetzt vor allem, wenn die ganzen, vor ein paar Jahren wurden die ganzen E-Autos vermarktet, die kommen irgendwann wieder zurück, irgendwann müssen die auch entsorgt werden, dann müssen irgendwann Batterien entsorgt werden. Dafür braucht man aber eine BIMSCH-Genehmigung, ist super, super komplex. Ist das vielleicht so ein Glücksritterfall, dass man da darauf versetzen könnte?
Glaube ich nicht. Bei uns sind diese Lithium-Ionen-Akkus im Abfall aktuell eigentlich eher ein Problem. Ne? Wenn die Leute das unwissentlicherweise mit wegschmeißen, dann haben wir da große Probleme mit. Das kann relativ schnell brennen. Wenn so ein Lithium-Akku brennt, dann ist der auch quasi nicht zu löschen. Aber ich glaube, wenn sich die Politik oder beziehungsweise die Wertschöpfungskette in diesem Automobilbereich, in dem E-Automobilbereich da so ein bisschen gefunden hat, ich weiß, dass es da sehr viele Probleme aktuell gibt, auch mit diesen Lithium-Ionen-Akkus. Dann klar, wenn das irgendwie auf den Tisch kommt und man dann irgendwie mal beides nebeneinander legt und sagt, ergibt das Sinn oder ergibt das keinen Sinn, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir uns damit mal beschäftigen. Jetziger Stand der Dinge glaube ich aber nicht.
Okay, okay. Und du hast ja auch jetzt auch durch deinen Job auch eine ganz gute Übersicht über den Baumarkt, über die Baubranche verglichen mit Hildesheim Hannover. Würdest du sagen, dass das andere Welten sind oder sagst du ja, also Hannover haben wir jetzt auch Geschäft, aber dann merkt man halt, die kochen auch nur mit Wasser. Und weil häufig ist es ja so, dass die Hildesheimer so ein bisschen die Hannoveraner beneiden, weil es ja größer ist. Die Hannoveraner beneiden dann eher so ein bisschen die Hamburger. Und es ist halt immer so ein bisschen das Schielen zu etwas Größerem. Oder sagst du, Hildesheim steht da in keinster Weise nach?
Ich würde sagen, in keinster Weise, weil klar, man hat natürlich immer den Faktor Hannover irgendwie einwohnertechnisch mal 5, aber in diesen Ballungsgebieten Hannover, Braunschweig und alles, was so um uns drumherum ist, gibt es natürlich dann auch 5-mal so viele Firmen, die das Gleiche anbieten. Und da dann irgendwie über den Preis immer ranzukommen, versorgt eigentlich die ganze Kette, die danach kommt, immer mit irgendwelchen Minderpreisen. Und es gibt natürlich in Hannover auch deutlich mehr Containerdienste und Unternehmen, die sich um Entsorgung kümmern, als hier in Hildesheim. In Hildesheim gibt es auch ein paar. Aber ich glaube einfach, dass der Raum hier schon ganz gut ist für Baufirmen auch. Ne? Es gibt nicht so viele. Dann hast du den einen oder anderen, der natürlich mit einer exzellenten Qualität irgendwie auch glänzt, ne? Oder sagt, wir haben das und das gebaut. Und dann ist das der ganze Prozess. Ne? Also wir sind ja auch im Hintergrund mit der Entsorgung, gehören wir ja auch zum Zeichen der Baufirmen auch mit dazu. Ja, wir sitzen ja hier in der Bischofsmühle, gucken mal raus zur Dammstraße, wie lange das jetzt schon dauert, wenn eine Unternehmung so ein Haus abreißt, saniert und die schaffen das irgendwie in einem halben Jahr und unsere Dienstleistung hat dazu beigetragen, dass sie das in einem halben Jahr schaffen, ist alles gut.
Wir haben das Jahr 2030, wie geht es der Entsorgungswirtschaft?
Ich glaube, der Entsorgungswirtschaft wird es im Jahr 2030 gut gehen. Ich glaube aber, dass die Entsorgungswirtschaft im Jahr 2030 nicht mehr mit der Entsorgungswirtschaft zu vergleichen ist in 2025. Viele Regularien ändern sich jährlich, manche sogar monatlich. Dann gibt es hier und da nochmal eine Anpassung. Ich glaube, Abfall und Entsorgung wird es immer geben. Und wir müssen halt einfach so ein bisschen mit dieser Welle der Gesetzgebung und Aufbereitungstechnik auch mitschwimmen. Und die Technik dahinter wird ja auch immer moderner, ne? Also ich glaube, in 2 Wochen oder sowas ist in München wieder die Bauma, Baumaschinenmesse. Ein Jahr darauf ist dann quasi wieder die IFAD. Da gibt es dann wieder die Vorstellung im kompletten Entsorgungsbereich.
Hast du auch hin?
Ja, ja, wir sind jedes Jahr da. Also zur Bauma fahren wir jetzt nicht, weil wir Baumaschinen nicht brauchen. Aber zur IFAD nächstes Jahr sind wir auch wieder da. Und dann guckt man sich natürlich auch hier und da mal an, was haben die Hersteller auch für neue Technologien und Sachen auch entwickelt. Mhm. Und wenn man da alle zwei Jahre, wenn man das dann so mal vergleicht mit dem, was man vor 2 Jahren gesehen hat, dann ist das schon ein Quantensprung, was da teilweise passiert.
Und was gibt es da, was dich selber beeindruckt? Ist das dann irgendwie, also wahrscheinlich war es irgendwie vorher, also ganz viel Hardware, ganz viel Mechanismen, Maschinen, die irgendwie arbeiten konnten. Wahrscheinlich sind es jetzt auch ganz viel Software, dass die Maschinen auch mitdenken können.
Genau. Also an sich ist es eigentlich die technische Umsetzung, etwas voneinander zu trennen. Also wie du es ja in der Anlage auch gesehen hast, unsere NIR-Technik, die da verbaut ist, ist ja eine Nahinfrarot-Technik. Sowas entwickelt sich natürlich jährlich weiter. Und dann guckt man sich natürlich mal das neueste Modell an, ob das für uns selber auch interessant ist, das Ganze vielleicht zu kaufen oder dann auszutauschen oder was auch immer. Und das ist schon vom Technikfaktor her, ist das schon eigentlich das, was mich am größten interessiert.
In der Anlage ist mir mal aufgefallen, dass es immer noch Menschen gibt, die dann quasi noch sortieren. Mhm. Ist das ein Fall, wo man sagt, perspektivisch braucht man die nicht mehr und kann die umschulen für was anderes?
Nein.
Oder wird es immer Menschen
bedarfen? Es wird immer Menschen geben, die mit anfassen, die etwas aufgeben, die etwas nachsortieren, weil alles schön und gut mit KI und wie wir
Kamera,
das nutzen,
Sensorik.
Kamera, Sensorik, alles toll. Eine Technik wird es aufgrund der Prozesskette nie schaffen, das Ganze zu 100% sauber hinzukriegen.
Meinst du?
Nein, keine Chance. Du musst es ja alleine so vorstellen, du hast es ja gesehen, auf dem Förderband liegt jetzt ein Holzstück auf dem Förderband und darüber liegt ein Stück Papier. Was soll die KI erkennen? Ich hätte gerne das Holzstück, die KI erkennt das Papier.
Verstehe. Okay, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass man schon sagen kann, irgendwie 2030, das ist die erste vollautomatisierte KI-gesteuerte Anlage, die existiert in Deutschland.
Wir machen es so, ich komme 2030 wieder und dann sage ich ja oder nein.
Okay, aber du sagst, du wettest dagegen. Sagst du, dass das
ich glaube nicht, dass sich in dem, also erstmal muss man natürlich dazu sagen, wir sind in der Entsorgungsbranche durch den Anschluss an die Baubranche ja auch nicht aktuell gesegnet, dass es alles so rosig aussieht. Viele Leute und viele Firmen halten das Geld auch ein bisschen zurück. Und bevor sie jetzt irgendwie in was Neumodisches investieren, was sie vielleicht noch gar nicht kennen, schauen wir mal.
Sag mal, gutes Stichwort, denn ihr seid ja auch sehr konjunkturabhängig. Mhm. Wie geht man mit solchen Konjunkturschwankungen eigentlich um? Weil es gibt ja dann irgendwie 3, 4, 5 Jahre, wo Zinsen niedrig, viel gebaut, viel Abfall. Mhm. Und dann wieder 3, 4, 5 Jahre Zinsen hoch, wenig gebaut, wenig Abfall.
Kann man das so? Eigentlich kannst du es wirtschaftlich relativ einfach rechnen. Wir haben natürlich erstmal ein absolutes Saisongeschäft. Also jetzt gerade, wenn du rausguckst, jetzt beginnt so unsere Saison. Die Leute kommen wieder alle raus. Es wird ein bisschen was gebaut. Die Dachdecker können wieder auf die Dächer drauf und. Das ist natürlich erstmal so der große Faktor, dass die ersten 3 Monate eigentlich in unserer Branche tot sind. Genauso der Dezember ist eigentlich auch wettertechnisch schon immer so ein bisschen mau. Damit haben wir natürlich zu kämpfen, aber wir haben da ein ganz gutes Konzept aufgebaut, um da auch innerbetrieblich in den Monaten gut zu arbeiten. Die Anlagen spielen da auch mit rein. Und der Ansatz ist eigentlich, wenn es doch vom Kuchen im Gesamten etwas weniger gibt, dann wollen wir vielleicht ein etwas größeres Stück haben. Wenn der Bau boomt, dann würde ich sagen, haben wir eine Unterdeckung an Firmen hier, die irgendwie alles abdecken können. Dann kommt vielleicht nochmal der eine oder andere aus Krefeld oder aus Hamburg und macht das hier. Ich glaube aber, in der jetzigen Situation musst du halt einfach gucken, was du kriegst und dann führ das aus, hab deine Partner dahinter und dann funktioniert es auch schon.
Okay. Und wenn du jetzt nochmal so ein bisschen von deinem Bauchgefühl berichtest, wie es so Hildesheim aktuell geht, bauen wir gerade viel, bauen wir gerade eher wenig. Die Hatz sagt, wir haben zumindest im Neubau gerade den Rekordtief, aber heißt ja nicht zwingend für euch, weil Neubau ist ja auch nicht so ganz viel Abfall, sondern ist wahrscheinlich eher, Sanierung ist eher abfalllastiger. Wie steht es aktuell in Hildesheim?
Für uns gesehen eigentlich ganz gut. Das einzige Problem, und da muss man mal so ein bisschen gucken, wie sich das jetzt in 2025 entwickeln wird, als die Baubranche 2023 abgeschmiert ist, gab es natürlich viele Firmen noch, beim Wohnungsverein, GBG, Stadt Hildesheim, Landkreis, die natürlich gesagt haben, ja komm, wir haben es angefangen, wir ziehen durch, ne? Oder auch das komplette Ostend, was ja fast fertiggestellt ist, ist ja dementsprechend auch weitergebaut worden, bis auf das eine Grundstück, was zurückgegeben wurde. Da haben wir natürlich viel zu tun gehabt, das ist auch okay. Wenn man mal so in die Kundschaft hört, ist die Meinung eigentlich so ein bisschen unterschiedlich. Die einen sagen, meine Auftragsbücher sind voll, die anderen sagen, oh, jetzt weiß ich aber auch nicht, was ich morgen mit meinen Leuten mache. Kann ich jetzt so aktuell nicht fühlen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Wir sind mit Q1, es ist ja noch nicht ganz um, aber mit Q1 eigentlich relativ gut zufrieden, was die Auftragslage bei uns angeht.
Welche Erwartungen habt ihr generell für dieses Jahr?
Wir wollen weiterhin auf dem Niveau bleiben, wie das ist. Wir wollen natürlich mit der Anlage noch ein bisschen mehr machen und dann einfach mal gucken, wie sich das Jahr entwickelt. Dadurch, dass wir im abgeschlossenen Jahr profitabel waren, wollen wir das natürlich halten und ausbauen und verbessern.
Also 15 für dieses Jahr?
Ja, weiß ich nicht, ob wir da ganz landen werden. So viel Luft nach oben ist da dann auch nicht mehr. Aber ja, wenn du es als Zahl haben willst, lass mal 15 reinschreiben.
Okay. Ja,
und dann gucken wir mal, wo wir dann am Ende des Tages landen werden. Aber es geht einfach wirklich um die Optimierung der Prozesskette.
Podcast im nächsten Jahr.
Podcast im nächsten Jahr. Oder auch nicht.
Okay. Du triffst ja alltäglich auch ganz viele Entscheidungen.
Mhm.
Und die sind überwiegend richtig, vielleicht auch mal falsch. Aber man braucht auch mal irgendwie Orientierung, vielleicht auch mal Rat.
Mhm.
Hast du da Menschen um dich herum, wo du sagst, hier rufe ich an, wenn ich mal irgendwie nicht weiter weiß?
Ganz viele. Also grundsätzlich ist es erstmal so, durch die zweigeteilte Geschäftsführung trifft eigentlich niemand eine Entscheidung alleine, sondern wir sprechen immer mal drüber. Natürlich hat jeder seinen Aufgabenbereich und in dem arbeitet er auch eigenständig und macht und tut. Dann haben wir natürlich noch einen Betriebsleiter mit dabei, einen Fuhrparkleiter mit dabei. Wir haben noch eine Finanzbuchhaltung in Hildesheim mit sitzen, eine Personalbuchhaltung in Hildesheim mit sitzen. Wir haben immer, Knut Bettels ist auch immer ansprechbar, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Also es ist da immer so ein Mix aus Sachen. Und natürlich in meinem Freundeskreis gibt es natürlich auch den einen oder anderen, mit dem man sich mal austauscht, der teilweise sogar auch aus dem Bereich kommt. Ne? Und dann legt man irgendwie die Karten mal alle auf den Tisch und mischt es ein bisschen durch und sagt, ja, okay, so wird es dann jetzt gemacht und dann gehen wir den Weg. Ganz wichtig dabei ist für mich immer, und das funktioniert eigentlich bei uns auch immer ganz gut, wenn wir eine Entscheidung treffen, ob die dann hinterher richtig oder falsch war, wir haben sie getroffen und wir gehen den Weg gemeinsam. Und wenn die dann falsch war, dann müssen wir halt die Suppe auch alle zusammen auslöffeln.
Hm. Du hast eben noch gesagt, Knut Bettels ansprechbar. Hm. Wie intensiv ist er überhaupt noch dran beteiligt an DIBA? Oder ist er einfach so?
Tagesgeschäft natürlich gar nicht.
Ja. Ne? Aber einmal im Quartal?
Ja, wir haben schon regelmäßige Korrespondenz, okay, miteinander. Wir haben grundsätzlich erstmal aufgrund der Gesamtstruktur auch ein, zwei Meetings zusammen, wo man einfach auch mal Investitionen und Aussichten für die nächsten Jahre auch bespricht.
Hm.
Aber im Tagesgeschäft ist er natürlich grundsätzlich raus.
Ich sage im Podcast immer, Menschen folgen Menschen.
Mhm.
Und könnte man bei dir auch sagen, Björn folgt Knut?
Nein.
Okay. Dann könnte man bei dir sagen, Björn folgt eher DIBA. Also eher der,
ja,
Branche.
Ja, ich glaube, ich habe mein, ja, also ich folge der Branche, das ist auch so. Wenn das dann grundsätzlich bei DIBA vielleicht, meine ich, also man weiß ja immer nicht genau, was passiert auch, vielleicht geht es uns in 2 Jahren auch total schlecht und ich bin dann irgendwie nicht mehr in der Position. Dann kann ich dir auch gar nicht sagen, was ich machen würde, aber grundsätzlich, okay, finde ich den Bereich schon relativ interessant und relativ, relativ gut. Ich glaube, ich folge mir da einfach selber. Ich habe da einfach selber auch Bock drauf. Ne? Also ist klar, es ist natürlich schön zu sehen, dass jemand wie Knut Bettels dann dahinter steht und man kann von dem halt super viel lernen. Ich glaube, er hat in seinem Leben halt super viele Entscheidungen getroffen, die halt auch nicht gut waren. Ne? Und das ist halt so der Mindset, wo er dir halt sagt, vielleicht mal hier und da drüber nachdenken oder das mal machen. Aber grundsätzlich gehen wir eigentlich unseren eigenen Weg.
Aber ist schon tatsächlich wirklich eine spannende Persönlichkeit, auch eine spannende Gruppe, die Bettels-Gruppe, aber auch, ich finde, auch total spannende Gesellschaft mit DIBA und vor allem auch jetzt, wenn wir es mal zusammenfassen, Anlage gebaut, Geld investiert in der Region, Geld ausgegeben in der Region, 30 neue Arbeitsplätze geschaffen in der Region. Das sind schon Zahlen, wo man sagt, das ist schon ein Erfolgsmodell und daran partizipieren ja auch ganz viele andere Menschen.
Klar.
Also eure Lieferanten, die Unternehmen, die das für euch gebaut haben, die 30 neuen Familien, die durch den Job ernährt werden können, ist schon wirklich sehr bemerkenswert. Und auch so ein bisschen undercover, weil man das nicht so auf dem Schirm hat mit,
ja,
der Entsorgungswirtschaft.
Ist die Branche sowieso, ja.
Genau. Und als ich vor Ort war, dachte ich mir, krass, wie cool und wie sexy Abfallwirtschaft sein kann, denkt man gar nicht so. Ja. Und vor allem auch, wie automatisiert Abfallwirtschaft sein kann. Ja. Daran hätte ich ja wirklich auch nicht gedacht. Ich wette trotzdem darauf, dass 2030 eine KI-Anlage kommt. Aber insgesamt tatsächlich sind wir da, glaube ich, oder ist Liber, glaube ich, da in Hildesheim sehr, sehr gut aufgestellt und sehr weit vorn, auch generell bundesweit, glaube ich, verglichen.
Ja, wir sind natürlich von der Regionalität auch abhängig. Also bundesweit können wir natürlich nicht agieren, weil da einfach zu viele Transportwege dazwischen sind. Ja. Aber ich sage mal, in der Region hier oder wenn man mal irgendwie einen Kreis drum ziehen möchte, ich sage mal so 100 Kilometer, da sind wir schon ganz gut aufgestellt.
Cool. Wir haben immer eine Abschlussfrage bei uns im Podcast.
Stimmt.
Und die ist immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Ich glaube, ich würde den Marktplatz nehmen. Im Sommer, wenn das Wetter gut ist, Weinfest, Knochener Amtshaus.
Mit Eis, Kaffee oder Wein?
Ja, alles.
Okay, Björn, cool, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und vielleicht kriegen wir es dahin, dass wir irgendwie in ein, zwei Jahren mal eine Update-Folge machen.
Klar.
Wie es dann aussieht und ob die Thesen, die wir heute getroffen haben, ob die sich bestätigt haben und ob der Online-Shop vielleicht doch nochmal ein paar Prozentpunkte mehr rausgehauen hat. Und ob schon die ersten KI-Software-Systeme in der Anlage eingesetzt werden. Ich würde mich sehr freuen.
So machen wir das.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.